Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer 18 Uhr Lesung. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir freuen uns, dass Sie immer wieder da sind. Wir freuen uns, dass Sie zum ersten Mal da sind. Wir freuen uns, dass Sie unsere Spendenboxen sehen. Wir freuen uns, dass Sie morgen und übermorgen wiederkommen werden. Manche von Ihnen sind Burkhard Jahn wahrscheinlich schon leibhaftig begegnet, dem Bühnenschauspieler. Viele von Ihnen vermutlich hier bei Sprachsalz als deutsche Stimme von Michel Butor. Wahrscheinlich sind Sie ihm auch als Filmschauspieler begegnet, als Publizisten, als Regisseur, als Drehbuchautor. Heute treffen Sie ihn als Nein. Und ich zitiere jetzt aus seinem Buch, aus dem Kontext gerissen natürlich, aber das mache ich jetzt einfach. Nein, Sie treffen nicht den Kopfarbeiter, nicht den Textmacher, den Agitator, keinen Kämpfer, keinen Provokateur. Sie treffen den Dichter Burkhard Jahn. Im Gespräch mit Burkhard Jahn wird schnell klar, dass Schreiben sein Ding ist. Er schreibt immer. Er schreibt Gedichte. Die können Sie morgen hören. Und er schreibt Prosa. Heute liest er aus seinem Roman Der Weg an der Sarka. Das Buch beginnt im Krankenhaus. Der Erzähler findet sich da mit einer bedrohlichen, angsterregenden Gehunfähigkeit, die auch den Ärzten Rätsel aufgibt. In den Stunden und Wochen und Monaten der Rekonvaleszenz beginnt nun ein anderes Gehen, ein Weg in imaginäre Landschaften. Er bringt den Leser in eine eiskalte, verschneite russische Ebene, in ein Kinderheim da, an Zypressen umstandene südliche Landschaften, in ein in die Jahre gekommenes Hotel in den Dolomiten, an den Fuß einer Rolltreppe einer Großstadt-U-Bahn, an Filmsets, an das Ufer des Zürichsees. Es sind Bilder, gewebt aus detailgetreuer Beobachtung, fast hyperrealistisch gezeichnet. Es sind Bilder der Erinnerung, literarische Reminiszenzen und Bilder der Fantasie. Und es sind so viele und sie nehmen so viel Raum ein, dass man sich fragt, wie sie überhaupt Platz haben in diesem Buch. Die Sprache Burkhard Jahns ist literarisch geprägt. Kein Wunder, der Mann ist Germanist und Schauspieler. Gleichzeitig aber ist sie unbefangen und schert sich nicht um die Regelpoetik, zumindest nicht um die Regelpoetik des Zeitgeists, die sagt, Sprache könne nie unmissverständlich sein, Sprache dürfe nicht romantisch, im besten Sinn des Wortes sein, sie dürfe vor allem nicht schön sein. Was ich mag, ist, dass in diesem Buch Bilder entstehen, die eindrucksvoll sind und stark und die man nicht vergessen kann. Und vielleicht auch gar nicht vergessen möchte, weil oder obwohl manche von ihnen von verstörender Härte sind oder karnevalesk, bizarr, dann wieder überbordend fantasievoll und manchmal auf eine fast zärtliche Art weich und herznah. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir aufs Zuhören und begrüßen Sie Burkhard Jahn.
Ich danke schön, liebe Ulrike, ich danke dir besonders. Den Zürichsee hatte ich vergessen, der kommt auch drin vor. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Also ich lese aus dem Roman, die, wie schon erwähnt, die Passage, die in einem Dolomitenhotel spielt, das ich als von frühester Jugend an kannte und wo ich dann als erwachsener Mensch es mit zu Grabe getragen habe, weil ich zu den letzten Gästen gehörte, bevor das Hotel dann umgebaut wurde und dadurch natürlich dann die jahrzehntealten Erinnerungen, die jahrzehntealten mir vertrauten Auren verloren hat. Alles Weitere ergibt sich. Ich lese eine abgeschlossene Passage von etwa 30 Minuten, beginnt mit einer kleinen Einleitung. Ich geistere durch dieses Hotel, eine sentimental journey, und komme dann halt eben auf einen, in meinem Nachsinnen auf eine Episode, die ich 20 Jahre zuvor in der Blütezeit des Hotels erlebt habe. Ich habe eine Freundin, die eine Universitätsdozentin, die das Buch kennt, gefragt, ob das in Ordnung sei, dass ich dieses Kapitel vorlese. Hat sie gesagt, ja, unbedingt, aber sagt den Leuten vorher, dass es auch viel ernstere Passagen in dem Roman gibt. Habe ich jetzt gemacht. Also, aus der Weg an der Salka, Seite 99 bis 113. Ich hoffe, ihr versteht mich alle. Es sieht so aus. Das Bad meines Zimmers ist klein, unverändert seit Jahrzehnten. Aber ich genieße in der Wanne das heiße Wasser, das lange kalte Duschen danach. Die Handtücher, eines Teils verblasstes Frottee, andererseits dünne Weiße mit gewürfelter Struktur, die man einem großdeutschen Wehrmachtslazarett zuordnen möchte, sind dieselben wie in den Zeiten, da ich die Osterferien in den Jahren vor meinem Abitur hier verbrachte. Ich genieße es dem ausgestorbenen Ritual von damals, dem Ritual angemessener Garderobe zu folgen, auf dem Bett liegen, Hemd, Krawatte, Anzug, und ich bereite mich auf das Abendessen vor. Der alte Flur, der alte Teppich, die alte Treppe, die alten Bilder, die einmal Zeugen einer Jugendliebe waren, 30 Jahre zuvor. Wo sind die Jahre? Jetzt, da ich als 52-jähriger Mann, der von einer vorübergehenden Hoffnung erfüllt ist, sein Leben doch noch in eine halbwegs sichere Bahn zu bringen, zum Essen hinabsteige. In einen sanatoriumschlichten, schmucklosen Speisesaal, den ich als 14-Jähriger zum ersten Mal in meinem Leben betreten hatte, und der mir damals als der Inbegriff alpiner bürgerlicher Gediegenheit erschienen war. Wo sind die Jahre geblieben? So hatte mich ein paar Monate zuvor ein Freund gefragt, fassungslos nach 30 Jahren Berufsausübung vor seiner Arbeitslosigkeit stehend. Und ich verzieh ihm die Banalität des Häkeldeckchenspruches. Die wenigen Gäste werden täglich noch weniger. Ich habe die Erlaubnis, noch 2 Tage über den Termin der offiziellen Schließung hinaus zu bleiben. Und mit jedem Tag nehme ich mehr Abschied, wenn ich langsam im Hotel herumgehe, einfach nur, um noch einmal durch einen Flur zu gehen, in dem ich nicht wohne, aber in dem ich irgendwann in 37 Jahren einmal mein Zimmer gehabt hatte, unterschiedlichen Temperaturen meines jeweiligen Lebensalters nachzusinnen. Jetzt stehe ich allein in dem Keller, der zur Hälfte in den späten 60er Jahren einen Umbau zu einer Arvenholzstube erfahren hatte, Schauplatz von Treffen zusammengewürfelter Teenager-Schar oder Erwachsenerrunden, die des Abends mit dem Wirt kalte Ente, eine Weißweinbowle, kalte Ente tranken oder Obstler oder Enzian. Und die andere Hälfte des Kellers beherbergt noch die gleiche Kegelbahn und die gleiche Tischtennisplatte, so könnte ich schwören, wie 1963. Noch sitze ich abends am Tisch neben der Bar, der Raum eine gefließte Halle, an deren objektiver Bahnhofswartesaal Ungemütlichkeit auch die Holztische auf den Seiten nichts ändern würden, lebten in mir nicht die Bilder der Jugend, da nach dem Abendessen im nebenangelegenen Speisesaal nun alle Tische der Halle belegt waren und Geselligkeit mal unter dieser, mal unter jener Lampe aufflammte. Oder ein anderes Bild der untergegangenen Zeit zeigt sich mir, einem melancholischen Gustav von Aschenbach auf der Suche nach der verlorenen Zeit, da alles für eine große künstlerische Karriere gesprochen hatte, die mir dann doch nicht vergönnt war, mir, dem manischen Alleinreisenden, dessen unglückliche Liebe nicht einem Knaben gilt, sondern versinkender Welt. Bis 1972 rekrutierten sich die Angehörigen des weiblichen Servicepersonals ausschließlich aus Südtiroler Bauernfamilien, welche die berechtigte Erwartung hegen konnten, ihre Töchter einer in Lebenstüchtigkeit mündenden, aber mit Gründer zeitlicher Unbequemlichkeit bezahlten Ausbildung anheimzugeben. Paula, die Chefin, die Weltmeisterin und ihr Gatte, der berühmte Rennläufer, Bergsteiger, Jäger und zu seinen besten Zeiten wohl auch Tröster alleinreisender amerikanischer Offiziersgattinnen oder geschiedener badensischer Friseursalonbesitzerinnen, der trinkfeste und nimmermüde, den die Karikaturen, denn auch solche gab es an den Wänden der Kegelbahn, wie auch in den Gästebüchern bei den Eintragungen zeichnerisch begabter Prominenz, als einen langnasigen Kasperlkopf unter alpiner Zipfelmütze mit schmalem Mund und markant vorstehendem Kinn in Ausübung etwelcher sportlicher Funktionen zeigten. Paula und ihr Mann nun hatten Jahrzehnte während derer Vergrößerungen des Hauses, Verbesserungen der Zimmer, dem Wirtschaftswunder seiner Gäste Rechnung trugen, unter dem Dach in einer winzigen, unbeheizten Kammer geschlafen, die der Wirt in seinen besten Zeiten selten vor 4 Uhr morgens aufsuchte, um dann um 7 Uhr morgens wieder von einer der Mägde geweckt zu werden, die zum Frühstück eine Portion Wurstsalat und einen 1/4 Liter Südtiroler Rotwein die steile Treppe hinauftrug, diejenige Treppe, hinter geschlossener Tür, privat, die kein Gast je sah. Diese Mägde nun, Johanna, die Zahlkellnerin von wehrschafter Tüchtigkeit und unter ihrem Kommando die jüngeren, unbeholfeneren, unterschiedlicher Schönheit, welche aber nie die Herkunft ihrer Bergbauernhöfe verleugneten, sie alle trugen zu jener Zeit, selbst da im fernen Berlin schon Benno Ohnesorg erschossen und die neue Zeit, die alles auf den Kopf stellen sollte, angebrochen war, die Haare wie auf einem Defregger-Bild. Ein Vogelnest aus einem Kunstwerk von Zöpfen, dessen Coiffage, in welcher ungeheizten Kammer, in welcher Morgenstunde, sich der Vorstellbarkeit entzog. Am Ostersamstagabend dann, und nur am Ostersamstag, wenn alle Speisesaaltische abgeräumt, alles Geschirr abgewaschen, alle Tische der Bahnhofshalle bedient waren, war es Brauch, dass diese Mägde tanzen durften und so Protagonistinnen in einer vollkommen unspektakulär angelegten Darbietung wurden, der die gutsherrliche Gnade eines Erntedankfestes oder einer weihnachtlichen Gesindebescherung auf preußischer Domäne anhaftete. Und so drehten sie sich zu Ländlern und folkloristischen Walzern aus einer bescheidenen Musikanlage in einer nonnenhaften Keuschheit, paarweise, in tiefem Ernst einer fremden Fröhlichkeit. Frugale Vestalinnen. Erst um 1972 wurde das Gebot der Haartracht gelockert, modischer Haarschnitt und in begrenztem Maße Make-up und Wimperntusche begannen in andere Projektionen zu weisen als Bewirtschaftung eines Berghofes, um die ein bärtiger Tiroler anhalten würde. Es bereist meine Sehnsucht die alte Zeit, während ich von meinen Schritten unter dem Teppich des Treppenhauses den Boden knarren höre oder noch einmal im menschenleeren Keller stehe, wo sich ein staubiger Hartgummigeruch von Kegelbahn und Kegelkugeln mit dem Duft der eingebauten Arvenholzstube vermischt, die jetzt verschlossen ist. Ihre Zeit ist vorbei. Einmal, 20 Jahre zuvor, hatte ein linkischer Physikprofessor, Stammgast wie fast alle, seine große Stunde gehabt. Um eine und beileibe nicht die einzige und erste kalte Ente herum war das Gespräch auf die Astrologie gekommen und der wackere Wissenschaftler hub an, endlich im Fahrwasser seiner kognitiven Kompetenz praktische Feldversuche zur Widerlegung des Aberglaubens vorzuführen. So stellte er die Behauptung auf, dass sich sicher hier im Raum zu jedem Gast ein zweiter finden würde mit dem gleichen Geburtsdatum. Und dass die Unterschiedlichkeit der zufälligen Paarungen nun die Absurdität einer horoskopischen Deckungsgleichheit evident belegen würde. Also schritt der unerwartet in Fahrt gekommene mit Schreibblock und Bleifeder von Tisch zu Tisch, notierte Wiegenfestdaten, führte im Triumph die kohärenten Geburtstagskinder zusammen, eine Geselligkeit unbekannten Ausmaßes brach an, denn bis dahin auf ihre Tafelrunde beschränkte Grüppchen mischten sich zwangsläufig untereinander und die im Datum wenngleich kaum im Jahrgang Vereinten, tranken sich zu, durch die überraschende Wendung zu gruppenübergreifendem Gespräch ermuntert. Freilich war der Widerstand fundamentalistischer Horoskop-Befürworterinnen damit nicht etwa Knall auf Fall gebrochen. Aszendenten wurden ins Feld geführt und apokryphere Affinitäten, als sie der Augenschein kurzer Konfrontation liefern könne. Hier wortführend war Frau Becherloh aus Sindelfingen, langjährige Geliebte immer für die Zeit der Osterferien von Hans von Klotz, der ungeachtet seines allgemein benutzten Rufnamens Hänschen ein Titan an Trinkfestigkeit altrussischen Formats und ehebrecherischer Vitalität war, was umso schwerer wog, als seine Jünglingsjahre ihn schon als Leutnant der großdeutschen Wehrmacht gesehen hatten. Allerdings unterlag seine erotische Aktivität in den stereotypen Osterferien an der Seite Frau Becherlohs einer ebenso stereotypen Beeinträchtigung vom Ostersonntag an, als da in tief bewegender, da dem ganzen Hotel vertrauter Regelmäßigkeit Herr Becherloh aus Sindelfingen, wo ihn Pflichten des Geldverdienens stets festhielten, über die Feiertage seinerseits auf der Alm eintraf und das in einer altdeutschen Kontenance, deren Ursache man entweder in märtyrerhafter Duldung oder in anrührender Ahnungslosigkeit suchen konnte. Jedenfalls traf er zur Mittagszeit ein, ernst und schwermütig, in Lodenmantel, Jägerhut, Haferschuhe, Bunthose und unter dieselbe reichende Wollstrümpfe gekleidet, einen Rosenstrauß in Händen und trat vor seine Frau. Ein tief und traurig in sich ruhender Held der Vergeblichkeit seiner stillen Gattenliebe. Noch aber war es nicht so weit, noch war die Stimmung, die der gute Professor mit seinem empirischen Vorstoß versus Dummheit und Aberglauben ins Leben gerufen hatte, auf dem Höhepunkt. Längst hatten sich Tischgesellschaften neu gemischt, längst hatte der Tisch des Professors, belegt von eben diesem, seiner Frau, deren fliehendes Kinn, grau gewordener Bubikopf und Selbstgestricktheit in ihre wandervogelbewegte Jugend als Intellektuelle der 20er Jahre zurückwiesen, belebt des Weiteren von Hans von Klotz, Frau Becherloh und einem Internistenpaar aus Münster. Längst also hatte der Tisch des Professors den Vorsitz der raumfüllenden Fröhlichkeit übernommen. So viel Heiterkeit ließ selbst auf der Seite des Professors die Argumentation in das Gebiet neckischer, gespielter Verzweiflung vorrücken, wenn die Gegenseite sich nicht ins Feld der wissenschaftlichen Eindeutigkeit einweisen lassen wollte. Gespieltes Hohnlachen dieser heidnischen Gegner trumpfte seinerseits auf, wenn Unzweifelbarkeiten horoskopischer Determination aus dem näheren und weiteren Bekanntenkreis in Anschlag gebracht wurden. Beispiele, über deren unwissenschaftliche Aleatorik der Professor nur den Kopf, wenngleich in amüsierter Milde, schütteln konnte. Runden wurden ausgegeben, 9 kalten Enten Enzian-Gläser zugestellt, die immer wieder in irdenem Klickern des Zupostens aneinander gestoßen wurden. Hänschen von Klotz erzählte von Heldentaten militärischer und bakantischer Natur, während unter dem Tisch sich seine masurische Junkernpranke im Oberschenkel Frau Becherlohs und in noch nachgiebigeren Zonen derselben verbiss. So ging es ziemlich hoch her. Und wenn auch viel, viel später der harte Kern, der so überraschend in die gediegene Unaufgeregtheit bürgerlichen Erholungsurlaubs hereingefallenen Abendunterhaltung nur noch allein die Halle bevölkerte, deren Lichter jetzt weitgehend gelöscht waren, so waren doch die anderen Gäste in dieser Nacht deutlich, deutlich später und deutlich betrunkener ins Bett gefallen, als es gemeinhin ihrer Art war. Bald wohl war es dunkel in den Zimmern mit Bauernmalerei gezierten Schränken und herzförmigen Griffen in den eichenen Lehnen alpin-folkloristischer Stühle, während von der halb geöffneten Balkontür der klare Duft der mildfrostigen Frühlingsschneenacht und mit ihm der Holzgeruch des Balkons hereinstrich. Draußen über dem Goldknopf in klarem, besternten Nachthimmel ein magritscher Vollmond, auf dem Weg zu ihm der Schneehang zwischen Gruppen ins Mondlicht weisender Tannen. Einzelne Hütten schwiegen unter der Kinderbuch-Daunendecke ihrer Schneelast, weiter hinten im Mondlicht Masten und Stahlseile des ruhenden Skiliftes, in der Ferne der einsame Schrei eines Fuchses. Und während, im Halbdämmer eines unbeleuchteten Tisches neben der Bartheke, eine müde, dösende Bedienung verzweifelt auf den letzten erhellten Tisch und dessen Belegschaft starrt, deren Trinkfreudigkeit und Lautstärke sich noch einmal aufbäumen, die junge Frau nun an die Grenzen ihrer bergbäuerischen und katholischen Leidensfähigkeit gelangt, drückt sich Frau Becherloh mit ihrer linken Schulter kumpanenhafter an Hänschen von Klotz, den priapischen Hunnenkönig, sucht seinen Blick in kurzer Heimlichkeit und zwinkert nicht ohne animalische Dringlichkeit zum Aufbruch, was den glasigen Blicken der restlichen Tischgesellschaft entgeht. Wenig beleuchtet dämmert auch 4 Treppenstufen höher der breitere Teil eines ansonsten schmalen Raumes vor sich hin, der schließlich an der Rezeption vorbei zu Treppenhaus und Fluren der Gästezimmer führt. Jetzt liegt dieser Teil ebenso in dämmerigem Halbdunkel wie die unbelebten Tische in der großen Halle und wie das Kruzifix, das in einer Ecke neben einem der beiden Durchgänge zur Küche hängt und unter dem eine launige Tafel knarzigen alpinen Humors angebracht ist, mit folgenden lebensbejahenden Worten. Wie dauert uns der Auerhahn, der nur im Frühling balzen kann. Nur einmal spürt das liebe Reh im Lauf des Sommers Liebesweh, der Hirsch in seiner edlen Brunst genießt im Herbst der liebe Gunst, im Winter tun es höchstens Mäuschen und selbst der Hase macht ein Päuschen. Der Mensch jedoch, oh welch Entzücken, kann, wenn er kann, im Sommer, Herbst und Winter und auch im Lenz. Gott schütze uns vor Impotenz. Nun sind Zeit, Ort und generelle Disposition der Geselligkeit nicht die geeigneten Koordinaten, den von Frau Becherloh initiierten Aufbruch zu Bett und krönendem Gerammel unverzüglich ins Werk zu setzen. Und mindestens einmal noch hat die übermüdete Bergbauerntochter die Obstlerflasche an den Tisch zu tragen. Zeit genug, in der sich Dramatisches etablieren kann. Hänschen, das Urviech, fühlt eine jähe Beklemmung in der Brust, die ihm eine Kurzatmigkeit beschert, welche tatsächlich thematisiert wird, wenngleich der vorgerückten Stunde gemäß nicht im gebotenen Ernst und unter Zubilligung, hier spreche ich heute Jahrzehnte nach diesen Ereignissen, dass die Zeit der Vokabel thematisieren noch nicht angebrochen ist. So wird das Unwohlsein fahrlässig unterinterpretiert, das Unwohlsein dessen natürliche Indikatoren, Schmerz, Panik, Todesangst, Entfärbung des Gesichtes, nur über deutlich abgeschwächte Evidenz verfügen, da sie unter dem Einfluss stattlicher alkoholischer Betäubung und trügerischer Pitzbuinbräune stehen, welch letztere sich Hans von Klotz zumindest in nachmittäglichen Stunden auf der Sonnenterrasse erworben hatte. Zu viel und Unbekömmliches möchte er gegessen haben, das nun gegen Zwerchfell Herz und Lungen drücke und die Arznei gegen solcher Art Völlegefühl und Bedrängnis sei zweifellos ein weiterer Obstler. So lauten Diagnose und Indikation der mitfühlenden Tafelrunde. Da nun in solcher Einmütigkeit Heilung und Fürsorge beschlossen sind, überhört Hänschen von Klotz die weiteren Stimmen seiner koronaren Rebellion, beteuert, dass es schon besser gehe, aber widerspricht dann Frau Becherloh doch nicht, da, als es erneut darum geht, nun vielleicht doch, da der Tag lang und anstrengend gewesen sei, Kammer und Bett aufzusuchen, etwa 15 Minuten nachdem das Professoren-Ehepaar sich verabschiedet hatte. »Wir trinken nur noch aus«, spricht dagegen der Internist aus Münster, Dr. Dockenfuß, sich an seine Frau wendend, welcher bereits seit geraumer Zeit der Boden unter den Füßen weggezogen ist, auf dem gemeinhin belehrende weibliche Vernunft wieder den Alkohol ab Usus gedeiht. Man kann davon ausgehen, dass der Gang vorbei an Kruzifix, glasierten Tiroler Holztischen, Kachelöfen, gerahmten Louis-Trenker-Fotografien vorbei an der in nächtlichem Frieden ruhenden Rezeption hinweg über knarrende Dielen, die der weiche Teppich der Treppenstufen dämpft, durch den Gang der zweiten Etage bis zum letzten Zimmer hinten auf der rechten Seite ohne allzu viel besorgniserregende Ereignisse vonstatten geht. Im Zimmer nun angekommen, öffnet Hans von Klotz das Fenster, wirft Jackett und Hemd zur Seite, offeriert seine behaarte Gorilla-Brust der schneeglänzenden, mondbeschienenen, tannenschweigenden, glitzernden Nacht, atmet tief durch, zumindest so tief, wie es ihm möglich ist. Läppischen Postulaten wie Gesundheit und Bewusstwerdung der Endlichkeit sein vehement ist, das Vieh bin ich, entgegenzuschleudern, dreht sich, greift nach der nicht mehr auf ganz sicheren Beinen stehenden Frau Becherloh an die Bluse, um sich gleichzeitig unter Hochschiebung ihres Rockes am leicht angerollten Ende der Strumpfhose zu schaffen zu machen. Hier wird nun die zweite Hand gebraucht. Und eine zwischen gesundheitlicher Fürsorge und eingefahrenen Bahnen herzhafter Vitalität hin und her schwankende Frau Becherloh protestiert halbherzig, während gleichzeitig der von ihr selbst gelöste Rock zur Erde fällt. Als nun unter von Klotzens Grunzen ihre Hand von der seinen an den träge wippenden Bärendödel geführt wird, treten gesundheitliche Bedenken von jetzt auf gleich aus der weiteren Wahrnehmung und sind gerade zu dem Zeitpunkt vollkommen in Vergessenheit geraten, als mit einer Wucht, die dieses Mal keinen Zweifel, keine Besänftigung mehr zulässt, Hans von Klotz beide Pranken gegen seine Brust drückt, einen Japslaut von sich gibt, der einem Elefanten zum letzten Röchler angestanden hätte und einen ansonsten wenig stimmhaften Laut formt, der in der gelähmten Frau Becherloh gleichwohl als ein guttural verflatschendes Herzinfarkt sein Ziel erreicht. Jene in Strumpfhose und derangierter Bluse flattert für Momente in panischer Ratlosigkeit, ehe sie aus dem Zimmer stürmt und, was der aus glücklichen Träumen einer Zepterschaft umjubelter Festlichkeit halb erwachende Professor in seinem mit Bauernblümchen bemalten Bett an der Seite seiner einstmals Wandervogel bewegten Gattin durch die geschlossene Tür seines Zimmers wahrnimmt, ist etwa Folgendes. Polternde, panische Schritte auf dem Flur Richtung Treppe. Erstaunensruf zweier weiterer Personen, halblaut in Panik dahingehetzte Worte, Übergang der Konversation in aufgeregtes Flüstern unter den wieder näher kommenden Schritten von jetzt wohl drei Personen. Crescendo und Decrescendo scheiden sich hinter der Kammertür des Professoren-Ehepaars. Daraufhin wird eine Tür weiter hinten in Gang geöffnet, die zunächst aber nicht wieder geschlossen wird, was zu neuerlichem Anschwellen der Stimmen führt und das nach und nach um eine Spur heller werdende Bewusstsein des Professors in aufwallende Empörung über die ungehörige Störung der Nachtruhe bringt. Was ist? So nölt jetzt auch erwachend seine Gattin, sofort darauf niedergezischt von einem Psst ihres Gatten, denn nun hasten erneut Schritte, diesmal auch ohne nur die geringste Bemühung um Lärmvermeidung, wieder in Richtung Treppe, nehmen allerdings ihren weiteren Weg auf dem Gang jenseits des Treppenhauses. Die schwere Holzbirne des Zimmerschlüsselanhängers poltert rücksichtslos gegen die Tür unter dem metallenen Geschepper der Schlüsseldrehung. Unter leichten Knarren wird die Tür so heftig aufgestoßen, dass die Klinke lautstark gegen Widerstand, Stuhl, Tisch, Schranktür, Wand, prallt. Dann hetzen die Schritte zurück und schon schneidet ein kaum noch geflüstertes »Wo bleibt die Tasche?« von rechts hinten durch den Gang und Professor und Frau haben das Bett verlassen, stehen geneigten Kopfes hinter der Tür. Da muss etwas passiert sein. Als dann auch noch zwei Stockwerke tiefer an der Rezeption das Telefon minutenlang schrillt, ohne dass jemand den Hörer abnimmt, sagt die Professorengattin, deren Zahnprothese in einem Wasserglas auf der Fensterbank des Badezimmers in wohlverdientem Frieden ruht, »Du musst nachsehen!« Also öffnet der Angesprochene die Tür, geht nach rechts, wo im Lichtschein der offenstehenden Tür Frau Dockenfuß steht, ins Zimmer blickt und die Fingerspitzen beider Hände an ihren Lippen zusammengeführt hält, gebannte Beobachterin der notfallmedizinischen Zurüstungen ihres Gatten. Gerade während der Professor aufs Nötigste ins Bild gesetzt wird, nimmt endlich unten jemand an der Rezeption den Hörer ab und spricht, nachdem die aufgelöste Frau Becherloh von Herzinfarkt und Krankenwagen in den Hörer des auf dem Nachttisch stehenden fossilen Wählscheibentelefons gestammelt hat, ein Jesus Maria, legt auf und wählt nach zittrigem Blättern in einem Telefonbuch schließlich eine Nummer, sagt, was zu sagen ist, und eilt die Treppe hinauf. Es ist Lisi. Die nackten Füße in Filzpantoffeln, ein bodenlanges, weißes, besticktes, bäuerliches Nachthemd am Leib und die Haare, die obszöne Intimität ihrer gezopften, gekränzten, geknoteten, folkloristischen Fesseln ledig sind, fallen ihr bis weit über den Arsch, welcher sich in einer solchen voluminösen Festigkeit unter Hemd und Haar abzeichnet, dass man froh sein kann, der Anblick erreicht in diesen Minuten Hans von Klotz beim besten Willen nicht mehr. Also steht sie bald bei der Gruppe, meldet die Aussicht auf früher oder später eintreffenden Rettungswagen. Trotz seiner Betrunkenheit in routinierte, samariterhafte Geschäftigkeit gebracht, Dr. Dockenfuß. In fragwürdiger Schocknüchternheit, dessen Frau auf dem Gang mit unverändertem Blick ins Zimmer. Drei Schritte zurück, ein geringe Autorität ausstrahlender Professor in braun gestreiften Pyjama und mit wirr abstehenden grauen Haaren und Frau Becherloh weiterhin in Strumpfhose und Bluse. Trüge nun die Ehefrau jene stillen, fernen Gatten im Jägeranzug, der nichts von den Geschehnissen dieser Minuten weiß, noch dazu einen Kragen aus grünen, filzenden Zungen, so könnte man in ihr eine pummelige Blumendarstellerin im Frühlingsballett eines Kindergartens erkennen, wie ausgerechnet dem Professor kurz zuvor durch den Kopf gegangen war. Zweifellos ins Willem-Buschhafte der Weihnachtsmärchenaufführung eines tüchtigen Stadttheaters weist auch die Genoveva-Erscheinung der tief ermüdeten Lisi, die zum zweiten Mal ein Jesus Maria vernehmen lässt. In der zutreffenden Einsicht, dass für ihn nun nichts mehr zu tun sei, kehrt der Professor in sein Zimmer zurück. Herr von Klotz hat einen Herzanfall. Der Krankenwagen ist unterwegs. Herr Dr. Dockenfuß ist bei ihm. »Da siehst du, diese schreckliche Sauferei«, sprach seine Gattin, und der unverhohlene Ton leidensgefärbten Vorwurfs erreichte mitsamt eines pädagogischen Blickes völliger persönlichster Betroffenheit der unangenehmsten Art sein Ziel. Zwecks ungeschmälerter Empörungsausübung hatte sie in der Zwischenzeit ihr Gebiss wieder eingesetzt. Nähere Auskünfte über den weiteren Verlauf der Nacht, bis zwei Stunden später endlich der Rettungswagen aus Bozen eintrifft, sind beherrschendes Thema an den Frühstückstischen des folgenden Morgens und brauchen nicht mehr erwähnt zu werden. So viel noch. Hat der eher rundlich, putzig überalterte Fiat mit Croce Rossa-Emblem auf grauem Grundton und wenig vertrauenerweckender Größe bei seiner Fahrt durch Bozen noch eine altersschwach asthmatische Sirene eingesetzt, so fährt er wenig später lediglich unter seinem schwächlich pulsierenden Blaulicht die Bergstraße Richtung Seis und Kastelruth hinan, danach sich schließlich die engen Serpentinen bis auf die Alm hinaufwindend, wirft ein ephemeres Flackerlicht im Vorbeifahren in das einzig belegte Fremdenzimmer des sich unter verwittertem Holz biegenden Gasthofs Gstatsch, erhält dort für Sekunden ein in Stöhnen verknotetes Paar, Nanu, und zieht weiter ein flüchtiges Mäanderband flackernden Lichtes in den sternenklaren Nachthimmel schickend. Bis er sein Ziel erreicht hat, ist es 5.20 Uhr. Immer wieder angstvoll ausgesandte Blicke hatten ihn schließlich am Ausstreuen seiner blauen Lichtsaat kommen sehen. Als er unter dem Hotel eintrifft, halten Frau Dockenfuß und jene Lisi, unterdessen immerhin mit einer alpenländischen Hirtenkotze, also einem Umhang, über dem Nachthemd und in ergebener Beugung unter ihre Geschick, nun in dieser Nacht nicht mehr zu Schlaf und Traum zu kommen, bereits die Tür zum Heizungskeller geöffnet, durch welche wenig später ein übermüdeter Notarzt und ein langhaariger Sanitäter mit Vollbart, unentschieden zwischen Tiroler Folklore und Flower Power, samt tragbarem Sauerstoffgerät und Aufnahmeformular schreiten. Das Weitere ist segensreiche Routine auf der medizinischen, Gelegenheit zu weltkriegshaftem Durchhaltewillen auf der Patientenseite, denn die ersten Kilometer der Strecke sind ungepflasterter, vom langen Winter zernarbter Wald- und Feldweg und dann weitere gut 60 Minuten steil abfallende Kadenz, nicht enden wollender Serpentinen. Da kann's einem auch schon ohne Herzinfarkt und 2,8 Promille ganz schön schlecht werden. Am Weg, nebenbei sei es bemerkt, liegt wiederum der Gasthof Gstatsch, wo sich im erwähnten Zimmer neues Verlangen zu einer weiteren Frühmette gesammelt hat. Und als kurz ein Spritzer Blaulicht wiederum durchs Zimmer fährt, über Wände, Decke, Tür und Spiegel klackert, fragt die sportliche Snowboarderin mit aufgestülptem Mund stöhnend über die Schulter schon wieder und bekommt von dem hinter ihr Knienden gleichfalls ein wenig atemlos zur Antwort: Du brauchst es und ich auch. Ein kleines Missverständnis. Im Frühverkehr ist Bozen erreicht, um 7.25 Uhr das Krankenhaus. Viech bleibt Viech. Ein gutes Jahr später sollte ich Hänschen von Klotz in meiner und seiner Heimatstadt in Niedersachsen treffen. So ein Herzinfarkt ist wie ein Schnupfen, kurierst du aus und fertig. Auf 4 Litern bin ich schon wieder. Er meinte Wein und pro Tag. Von Frau Becherloh sagte er nichts. Freilich, nach einem weiteren Jahr, da war es denn doch mit der schönen alten Burschenherrlichkeit vorbei. Der Herzinfarkt nahm neuen Anlauf. Und diesmal hat er dann gesessen. Aber richtig. Dankeschön.